Vielen Dank für die freundliche Begrüßung und für die sehr nette Einführung. Wunderbar. Ich erinnere mich noch gut an den Vortrag, den ich vor einigen Jahren hier gehalten habe. Und es gab auch sehr schöne Reaktionen aus dem Publikum. Und wollen wir sehen, dass wir das auch heute dann fortgesetzt bekommen. Ich rede also jetzt über die Forschungsfreiheit im Verhältnis von Grundlagenforschung und Anwendungsforschung. Meine These wird sein, dass die Forschungsfreiheit nicht selten überschätzt wird. Sie ist von geringerer allgemeiner Bedeutung als insbesondere Wissenschaftler selbst, die es gerne sehen. Sie ist aber gleichwohl an kritischen Stellen von Bedeutung. So, also das ist sozusagen die These. Ich will zunächst das Thema entfalten im Zusammenhang dieses Spektrums von Grundlagen- und Anwendungsforschung. Forschungsfreiheit in einem sozusagen maximalen Verständnis ist ja als Freiheit einzelner Wissenschaftler zu verstehen, Forschungsthemen selbst zu wählen und diese betreffenden Forschungsprojekte auch zu verfolgen, das heißt die finanziellen Mittel zur Verfügung zu haben, um die entsprechenden Forschungen auch ausführen zu können. Diese Individuen sind also keinen Beschränkungen unterworfen. Das ist der eine Pol. Und dann haben wir den anderen Pol, der im hässlichen Jargon der Messknecht genannt wird. Das ist also jemand, der in völliger Abhängigkeit von den Vorgaben eines Forschungsprojekts sozusagen untergeordnete Aufgaben ausführt und keinerlei Zugriff sozusagen auf die eigene Themenwahl hat. Beide Typen finden sich in der Wirklichkeit des Labors eher selten, das sind sozusagen die Extrempole, aber deshalb dann die Frage, wie sieht es denn dann aus, wirklich mit der Forschungsfreiheit im Labor? Irgendwie dazwischen, aber wie denn jetzt eigentlich? Und darauf gehe ich zunächst ein. Und dabei wird sich zeigen, dass sozusagen in der Wirklichkeit Forschungsfreiheit unter einer Vielzahl von einschränkenden Bedingungen steht. Und im weiteren Verlauf will ich dann etwas dazu sagen, in welchem Ausmaß Forschungsfreiheit wünschenswert ist oder umgekehrt, welchen Beschränkungen sie zu Recht unterworfen ist. Also es geht um die Wirklichkeit und es geht sozusagen um die Rechtfertigbarkeit anschließend. Ich will damit beginnen, dass ich das Thema in einen Kontext stelle. Die Forschungsfreiheit ist ja in den letzten Jahren als Problem auf die Tagesordnung gekommen, weil dies sozusagen eine Reaktion ist auf die Kommerzialisierung und Politisierung der Wissenschaft. Danach durchziehen ja eine Vielzahl von außerwissenschaftlichen Interessen die Forschung. Und die Wahrnehmung ist eben, dass der Primat des kurzfristigen technischen Anwendungsinteresses diese Ausrichtung auf ganz konkrete Forschungsziele, dass dies sozusagen die Erkenntnisorientierung der Wissenschaft in den Hintergrund treten lässt. Und dadurch vermindert sich sozusagen die Unabhängigkeit der Wissenschaft. Diese Einbindung in außerwissenschaftliche Kontexte vermindert die Glaubwürdigkeit der Wissenschaft. Das ist also Entwicklung zum Schaden der Wissenschaft. Und dagegen wird dann die Forschungsfreiheit gesetzt, die sozusagen die Erkenntnis der Natur wieder in den Vordergrund rückt, gegen die kurzfristige Kontrolle der Natur. Und diese Schieflage zu korrigieren versucht durch die Betonung der Forschungsfreiheit. Und da habe ich drei Beispiele. Der rechte Herr war ja, den kennen Sie ja. Ja. Wir haben gerade in Deutschland die Bewegung MEZIS von Klaus Lieb gegründet für den Bereich Pharmazie, Medizin. MEZIS als Akronym für mein Essen zahle ich selbst, wo es darum geht, dass sozusagen eine größere Distanz zwischen Ärzteschaft und den einschlägigen Industrien hergestellt wird. Und insofern die Unabhängigkeit ja, der medizinischen Forschung bewahrt oder man muss sagen, wiederhergestellt wird. Der Präsident der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften, Günter Stock, zieht seit längerem mit einer Kampagne durch die Lande, die Staatsferne der Wissenschaft propagiert, aber nicht die Wirtschaftsferne. Thorsten Willold, das wissen Sie, hat ja auch die jede Einflussnahme des Staates auf die Wissenschaft ab, aber nicht die Einflussnahme der Gesellschaft. Ja? Also sind alles sozusagen verschiedene Positionen zur Stärkung der Unabhängigkeit, aber nuancierte Positionen, die also durchaus eine Vielzahl von Einflüssen auf die Wissenschaft als berechtigt anerkennen. Tatsächlich liegt hier ein drängendes Problem, weil die Wissenschaft ja nach Umfrageergebnissen aus den letzten Jahren tatsächlich in eine Glaubwürdigkeitskrise geraten ist. Diese Umfragen haben gezeigt, dass eine große Zahl von Menschen die Forschung in den Krallen des großen Geldes sieht, in den Krallen politischer Mächte sieht. Dann, wenn es um konkrete, lebensrelevante, praktische Fragen geht, Ernährung, Medizin, ja, und die Betonung der Forschungsfreiheit ist dann gegenwärtig einer der verbreiteten Ansätze, um auch dieser Wissenschaftsskepsis der breiteren Öffentlichkeit zu begegnen. Traditioneller Ort der Forschungsfreiheit ist die Grundlagenforschung. Vielfach wird die Berechtigung dieser Trennung zwischen Grundlagen- und Anwendungsforschung in Zweifel gezogen. Oft wird dann der Einwand erhoben, dass Forschung sowieso immer mit praktischen Interessen verwoben sei. Ich denke aber, es ist ganz wichtig, für analytische Zwecke die begriffliche Trennung zwischen diesen beiden Forschungstypen aufrechtzuerhalten. Diese Trennung ist auch insbesondere deshalb wichtig, weil man nur dann überhaupt den genannten Vorwurf untersuchen kann, dass die Wissenschaft zu ihrem Schaden von Anwendungsinteressen, von politischen Einflüssen durchzogen sei und hier sozusagen eine stärkere Betonung der Erkenntnisorientierung und der Forschungsfreiheit eben nötig sei. Und begrifflich lässt sich Grundlagen- und Anwendungsforschung trennen anhand der jeweiligen institutionellen Ziele. Grundlagenforschung wird betrieben mit dem Ziel des Verstehens von Naturprozessen und anwendungsorientierte Forschung hat zumindest mittelfristig erreichbaren, aber schon konkret ins Auge gefassten praktischen Nutzen zum Ziel. Und es handelt sich um institutionelle Ziele, weil die Motive der Forscher eigentlich vielfältig sind und letztlich auch ohne Belang sind, weil nämlich die Sponsoren der Projekte, die Geldgeber, letztlich darüber bestimmen, wann ein Projekt als erfolgreich abgeschlossen oder umgekehrt als gescheitert zu gelten hat. Es ist eben so, dass gerade in der anwendungsorientierten Forschung ja nach einem durchaus überschaubaren Zeitraum das Projekt einfach gekappt wird, wenn es keine klaren, fühlbaren, praktischen Erfolge hervorgebracht hat. Also praktische Nützlichkeit und Naturverstehen, das sind die beiden Erkenntnisziele, die dann jeweils für anwendungsorientierte oder für kenntnisorientierte Forschung maßgeblich sind. Das soll jetzt überhaupt nicht ausschließen und im Gegenteil die Möglichkeit zulassen, dass ein gegebenes Forschungsvorhaben beiden Zielen zugleich dienen kann. Pasteur hat ja Techniken des Bierbrauens verbessern wollen und damit dabei die Mikrobiologie begründet. Friedrich Löffler hat den Erreger der Maul- und Klauenseuche gesucht und dabei die Virologie geschaffen. Ne, man kann durchaus zwei Herren dienen diesem Zusammenhang. So, also wir haben eine Verschiedenheit der Ziele, aber wir haben noch ein weiteres Unterscheidungsmerkmal, das uns auch in Richtung Forschungsfreiheit bringt. Dieses zweite Merkmal ist die Bestimmung der Forschungsagenda. Wer wählt Themen wie aus? Grundlagenforschung, dafür ist eben charakteristisch, dass die Wissenschaftler selbst ihre Forschungsprobleme wählen. Das macht eben auch die Grundlagenforschung zur Hochburg der Forschungsfreiheit, während umgekehrt bei der Anwendungsforschung die Themen eher durch Wirtschaft und Gesellschaft vorgegeben werden. Und wie gesagt, dadurch wird diese Unterscheidung für die Frage der Forschungsfreiheit auch relevant. Und die Grundlagenforschung ist hier eben der traditionelle Ort der Forschungsfreiheit. So, und für die Themenwahl in der Grundlagenforschung sind dann vor allem zwei Gesichtspunkte von Bedeutung, nämlich das Erkenntnisinteresse und die Erfolgsaussichten. Das Erkenntnisinteresse richtet sich danach, ob die erhofften Forschungsresultate, ob sie erkenntnisorientierten Ansprüchen dienen, wie größere Präzision eines Modells, einer Theorie, eine Verbreiterung des Anwendungsbereichs, ob etwa eine kausale Erklärung erreicht wird, starke Vereinheitlichung, solche Dinge eben. Daneben treten die Erfolgsaussichten, was ja so wie Forschung bei uns praktisch organisiert ist, auch völlig unabdingbar ist, weil häufig ja Promotionsprojekte sozusagen die Träger von Forschungsaufgaben sind und die haben eben eine feste vorgegebene Zeit und da muss man eben das Thema so vergeben, dass die Leute das innerhalb von 3 Jahren auch schaffen können. Man muss von vornherein erwarten können, dass sie das fertig kriegen. Deshalb sind die Erfolgsaussichten sozusagen ein ganz, ganz wichtiger Maßstab bei der Vergabe von Forschungsprojekten. So, das heißt eben, man nimmt sich in diesem Zweig der Forschung nur solche Probleme vor, von denen man gute Hoffnung hat, dass man sie lösen kann, dass man sie auf der vorhandenen Wissensbasis tatsächlich lösen kann. Der bedeutende Physiker Philip Anderson hat ja dazu mal die Geschichte erzählt, oder ist von der Geschichte dieses nächtlichen Irrgängers ausgegangen, der seinen Schlüssel verloren hat und der dann um eine Laterne kreist. Und dann fragt ihn ja ein mitfühlender Passant, ja, sind Sie denn sicher, dass Sie den Schlüssel hier verloren haben? Nein, nein, ich weiß nicht, wo ich ihn verloren habe, aber ich suche, wo Licht ist. So, und das ist kein Witz, sagt Philip Anderson, das ist genau die Vorgehensweise der Grundlagenforschung. Das ist ganz ernst zu nehmen, die Grundlagenforschung sucht dort, wo Licht ist, wo man also Erfolg erwarten kann. Das ist bei anwendungsorientierter Forschung anders, bei bedarfsgetriebener Forschung, da sind es eben außerwissenschaftliche Faktoren, die die Forschungsagenda bestimmen, da ist es gesellschaftliche Dringlichkeit und die Lösbarkeit spielt demgegenüber kaum eine Rolle. Man sieht das ja gegenwärtig bei den nachdrücklichen Forderungen, die ja von der Politik an die Forschung gerichtet werden. Ja, also die Bundesregierung hat 2011 verlangt, dass 2020 eine Million Elektroautos auf deutschen Straßen unterwegs ist. Und dieses Projekt liegt ja bis zum heutigen Tage jenseits der technischen Realisierbarkeit. Oder die Politik drängt auf bessere Techniken zur Speicherung elektrischer Energie. Und das ist dann bestimmt durch die Selbstverpflichtung auf die Energiewende und hat mit den Aussichten der Umsetzbarkeit erstmal gar nichts zu tun. Oder vor einigen Monaten hat der Bundesgesundheitsminister ja die Pharmaindustrie nachdrücklich aufgefordert, ihre Forschungen zu Antibiotika zu intensivieren, also zur Resistenzüberwindung der vorhandenen Antibiotika beizutragen. Die bisherigen, die Industrie und die Forschungslabors haben bisher immer argumentiert gehabt, dass es nur eine begrenzte Zahl von Mechanismen der Resistenzbildung und entsprechender Resistenzüberwindung gibt und dass man die eigentlich vermutlich schon kennt. Also die haben sozusagen das Argument der Machbarkeit gegen die politische Dringlichkeit gestellt. Und gerade dieses Machbarkeitsargument verdeutlicht, dass auch bei der Wahl anwendungsorientierter Forschungsprojekte die Machbarkeit nicht völlig außen vor bleiben kann. Also man macht auch da nur Projekte, wo man so irgendeine Verwirklichungschance sieht. Man fängt ja auch nicht an, das Allheilmittel für alle Krankheiten zu suchen, nicht? Das mythische Panazee, was man früher mal hatte, weil man denkt, das gibt's nicht. Wir haben gute Gründe zu glauben, dass so etwas gar nicht existiert. Gleichwohl. Die außerwissenschaftlichen Ansprüche machen sich in anwendungsorientierter Forschung in sehr starkem Maße geltend und setzen die Wissenschaft eben nicht selten unter großen Druck, unter großen Erfolgsdruck. In der anwendungsorientierten Forschung wird die Wissenschaft eben in den gesellschaftlichen Dienst genommen. Und dem Augenschein nach markiert diese Trennung von Grundlagen- und Anwendungsforschung zugleich den Unterschied zwischen realisierter Forschungsfreiheit und fehlender Forschungsfreiheit. Und das trifft in gewissem Sinne durchaus zu. Das trifft in dem Sinn zu, dass eben im einen Fall wissenschaftsinterne Ziele, erkenntnisorientierte Ziele, bei der Auswahl von Forschungsprojekten zum Tragen kommen und im anderen Fall wissenschaftsexterne oder eben gesellschaftliche Ziele. Allerdings verwischen sich die Unterschiede dann in der Praxis doch ein wenig. Zunächst findet man in vielen Bereichen der Forschung und auch in der Grundlagenforschung große Teams, in deren Rahmen die individuelle Freiheit ihrer Mitglieder nicht sehr ausgeprägt ist. Die Forschungsfreiheit des Einzelnen drückt sich dann oft lediglich darin aus, dass man sich einem Forschungsteam anschließen kann oder es eben lassen kann. Weiterhin stehen auch in der Grundlagenforschung die Teamleiter unter dem Druck, einschlägige Forschungsmittel einzuwerben. Sie sehen, sie müssen sozusagen ihr Team sichern. Und dieser Druck hat nicht selten zur Folge, dass man sich gezwungen sieht, bestimmte Themen in Angriff zu nehmen. Themen nämlich, für die man Forschungsmittel bekommen kann. Und das ist durchaus themenabhängig sehr, sehr verschieden. Und das grenzt die Forschungsfreiheit in diesem eingangs genannten umfassenden Sinne. Man kann Forschung betreiben und man kriegt auch Geld dafür. Das grenzt diese Forschungsfreiheit doch erheblich ein. Das heißt, auch die Grundlagenforschung ist massiven finanziellen Zwängen unterworfen. Wenn auch nicht im gleichen Ausmaß wie die anwendungsorientierte Forschung. Es bleibt ein Unterschied, aber es ist nur einer dem Grade nach und nicht der Kategorie nach, dem Grundsatz nach. Dritter Abschnitt, der praktische Nutzen der Forschungsfreiheit. So, also ich hatte bisher gesagt, dass Forschungsfreiheit in der anwendungsorientierten Forschung weniger stark ausgeprägt ist als in der Grundlagenforschung und das gilt mit Einschränkungen, stammt aber letztlich daraus, dass in der anwendungsorientierten Forschung die Forschungsagenda eben sehr viel stärker von gesellschaftlichen Faktoren geprägt ist als in der Grundlagenforschung. So, daran schließt sich jetzt die Frage an, ob diese stärkere gesellschaftliche Prägung vielleicht den Erfolg der Anwendungsforschung gerade beeinträchtigt. Ja, also könnte der Nutzen anwendungsorientierter Forschung durch eine Vergrößerung der Forschungsfreiheit vermehrt werden? Das ist die Frage. Und dass dies zutrifft, ist tatsächlich Gegenstand eines berühmten Arguments von Vannevar Bush aus dem Jahre 1945. Bush war vom damaligen amerikanischen Präsidenten Roosevelt gefragt worden, wie denn in der nun anbrechenden Friedenszeit die Wissenschaft der Menschheit, den Nutzen der Menschheit am besten erhöhen könnte. Und Bush, vielleicht überraschende Antwort, aber letztlich die Denkweise einer ganzen Epoche prägende Antwort war durch Grundlagenforschung. Nicht durch gezielte Forschung zu praktischen Problemen, sondern durch breit gestreute Grundlagenforschung. Das Argument dahinter lautete, dass ein praktisches Problem nicht selten dadurch gelöst wird, dass man scheinbar ganz entlegene Prinzipien zum Tragen bringt. Oft sind diese Prinzipien auch gar nicht bekannt. Ja? Der Punkt ist, dass die Ressourcen, die theoretischen Ressourcen für die Lösung eines praktischen Problems unter Umständen gar nicht absehbar sind. Man kann sich da ganz furchtbar irren. Und deshalb ist es kontraproduktiv, eng und fokussiert zu einem praktischen Problem zu forschen. Tatsächlich wird das vielleicht durch eine völlig andere Zugangsweise am besten gelöst. Ja? Und deshalb muss man andersrum vorgehen. Man muss zunächst mal breite Grundlagenforschung betreiben und dann hat man einen Schatz des Wissens und auf der Grundlage dieses Wissensschatzes, da guckt man dann, was für praktische Probleme man erfolgreich in Angriff nehmen kann. Also eine Umkehrung der Betrachtungsweise. Und diese von Bush empfohlene Vorgehensweise, die orientiert sich eben auch an der Grundlagenforschung. Man geht eben nicht vom Bedarf aus, ja, sondern vom System des Wissens. Ja? Und man entscheidet auf der Grundlage dessen, was man weiß und kann, welche praktischen Probleme überhaupt erfolgversprechend anzugehen sind. Das heißt, die Forschungsagenda, die wird zunächst erkenntnisorientiert und nach vermuteter Lösbarkeit bestimmt und so weiter. Und die praktische Relevanz wird erst im zweiten Schritt, danach und unabhängig davon, betrachtet. Und dahinter steht die Ansicht, dass Forschung letztlich unplanbar ist dass man also der Forschung zunächst ihren Lauf lassen muss und im zweiten Schritt erkundet man dann, welche praktischen Optionen sich auf der Basis dieses Wissensstandes eröffnen. Und tatsächlich waren die Jahrzehnte nach dem Zweiten Weltkrieg war diese Haltung, die Grundlage der Forschungspolitik, war auch für die Industrieforschung maßgeblich. Große Industrieunternehmen richteten Labors für Grundlagenforschung ein und einige dieser Labors, wie die Bell Laboratories, auch das IBM-Forschungslabor bei Zürich, gewannen sogar Nobelpreise. Ja. Das heißt, in dieser Zeit war anwendungsorientierte Forschung nach dem Muster der Grundlagenforschung organisiert, genau wie Busch das vorgeschlagen hatte. Und entsprechend hatten wir auch eine sehr stark ausgeprägte Forschungsfreiheit in der anwendungsorientierten Forschung, in der Industrieforschung. Und dann zeigte sich, nachdem man das drei Jahrzehnte gemacht hatte, dass der technologische Ertrag sich doch sehr in Grenzen hielt. Das ist untersucht worden, zum Beispiel das Grundlagenforschungslabor von Philips, was in den 1950er und 1960er Jahren für gerade zwei technische Anwendungen dieses Konzerns überhaupt mal von Relevanz war und auch da nicht wirklich prägend. Und als man das zunehmend merkte, setzte in den 1970er Jahren eine gewisse Umorientierung ein, eine Abkehr also von dieser wissensbasierten Forschungsheuristik und man sagte, nee, dann können wir ja gleich hier zum praktischen Bedarf forschen, also eine bedarfsorientierte Orientierung. Und das ist etwas, was wir heute sehr stark finden. Wir haben also eine projektorientierte, eine programmorientierte Industrieforschung, die sehr eng mit dem Management verzahnt ist, wo gleich gesagt wird, okay, was sind wo sind Marktnischen, ja, wo muss die Forschung hingehen? Und Forschungsfreiheit besteht in diesen Zusammenhängen nur sehr eingeschränkt. Es geht einfach darum, vorgegebene Aufgaben zu bewältigen. Die werden wesentlich sozusagen durch Marktanalyse bestimmt, die Aufgaben, und sind praktisch nicht mehr der Wahl, der Autonomie der einzelnen Wissenschaftler unterworfen. So, und die Erfahrung in den vergangenen 4, 5 Jahrzehnten mit dieser stärker bedarfsgetriebenen Forschungspraxis zeigt, dass solche Forschung unter Umständen durchaus erfolgreich ist. Umwelttechnologien sind in hohem Ausmaß durch staatliche Anreize, durch Förderprogramme entwickelt worden. Das Spektrum reicht von der Abscheidung von Schwefel, Stickoxiden, Ruß aus Abgasen, ja, bis zur sprunghaften Steigerung des Wirkungsgrads von Solarzellen. Ja. Auch die Entwicklung blauen LED-Lichts und damit insgesamt die Möglichkeit weißen LED-Lichts, ja, das war auch eine wissenschaftliche Reaktion auf einen gesellschaftlichen Bedarf. Darüber hinaus werden Forschungserfolge bei solchen Fragen von praktischer Relevanz unter Umständen auch dann erreicht, wenn die betreffende Wissensgrundlage noch gar nicht vorhanden ist, also wenn man sie erst schaffen muss im Forschungsprozess. Das Beispiel dafür ist der sogenannte Riesenmagnetowiderstand, das ist da ganz rechts, das ist die Grundlage der heutigen Festplatten, deshalb habe ich da eine Festplatte einkopiert. Das war ein praktisches Ziel, man will die Speicherdichte elektronischer Medien erhöhen, man hat einen Effekt, der ist aber zu schwach, man sucht eine Analogie zu diesem Effekt, der stärker ausgeprägt ist, man findet ihn, man setzt ihn zügig in der Technologie um. Und man hat hier also auf der Suche nach einer neuen Anwendung neuen physikalischen Effekt gefunden und damit sozusagen die Wissensgrundlage in relevanter Hinsicht verbreitert. In solchen Fällen spreche ich gern von Anwendungsinnovativität. Da ist also die Erkenntnisgrundlage, die man eigentlich bräuchte, um eine bestimmte Technik zu entwickeln, am Anfang noch gar nicht vorhanden. Sie wird bereitgestellt im Zuge eines anwendungsorientierten Forschungsprogramms, also ganz ohne Grundlagenforschung und ganz ohne Forschungsfreiheit, weil die Dinge wurden praktisch vom Management vorgegeben. Wir brauchen höhere Speicherdichte und es ist genau so gelaufen. Das heißt, es gibt Fälle, wo der Versuch, die Kontrolle der Phänomene zu verbessern, tatsächlich vertiefte Einsichten in den Naturzusammenhang hervorbringt. Und das heißt eben, Forschung ist durchaus nicht generell und planbar. Und das heißt, es gibt durchaus Spielraum für bedarfsgetriebene Forschung. Und jedenfalls in solchen Beispielfällen hat die Forschungsfreiheit keine Rolle gespielt. In solchen Beispielfällen war Forschungsfreiheit verzichtbar. Ist Forschungsfreiheit also verzichtbar? Nun, das Problem liegt darin, dass man sich solche Erfolge nicht sicher sein kann. Ich hatte ja gesagt, bedarfsgetriebene Forschung sucht die Forschungsprobleme nicht nach erwarteter Lösbarkeit aus, sondern nach gesellschaftlicher Dringlichkeit. Und es ist da von vornherein damit zu rechnen, dass Forschung, solche Forschung, unter Umständen überfordert ist. Und entsprechend haben wir auch immer wieder Beispiele für gescheiterte, bedarfsorientierte Forschungsprogramme. Ein mittlerweile klassisches Beispiel, da habe ich das dann in die Mitte kopiert, ist das konzertierte Krebsforschungsprogramm des amerikanischen Präsidenten Nixon, wo die Idee war, wir haben jetzt mit Apollo haben wir einen Menschen auf den Mond gebracht mit gezielter, geplanter Forschung. Jetzt machen wir das Gleiche mit dem Krebs. Und man hat dann sozusagen ein Programm zur Verbesserung, zur Intensivierung der Forschung aufgelegt, das binnen kurzem dramatische Erfolge in der Therapie von Krebs zur Folge haben sollte. Passiert ist gar nichts, also jedenfalls keine praktischen Erfolge. Die praktischen Erfolge waren präzise null. Was tatsächlich passiert ist, ist, dass die Forschungsanträge, die sowieso in der Schublade waren, jetzt mit einem lyrischen Vorspann versehen wurden, was das alles für praktische Erfolge mit sich brachte. Tatsächlich hat man sozusagen wider Willen nur Grundlagenforschung gefördert, wo aber sozusagen dann konkret überhaupt gar nichts rausgekommen ist. Ja? Andere gescheiterte Projekte aus jüngerer Zeit sind ja die Versuche, eine Impfung für HIV zu entwickeln oder ein wirksames Medikament gegen Influenza, also die Virusgrippe. Und das sind Fehlschläge, die überraschend gekommen sind. Hier war eigentlich die Erwartung gewesen, dass das klappt. Es hat aber nicht geklappt. Aus dem technischen Bereich ist Verbmobil ein Beispiel, wo viele hundert Millionen versenkt worden sind in den 1990er Jahren. Das war ein Projekt der automatischen Übersetzung, das vom Bundesforschungsministerium in Gang gesetzt worden ist. Und das hat man nach einigen Jahren dann stillschweigend beerdigt. Umgekehrt ist es aber so, dass bei vielen Projekten jetzt der mögliche Nutzen im Vorfeld gar nicht absehbar ist. Ja, gerade in der Medizin sind ja viele Entdeckungen ein Werk des Zufalls. Der Einsatz von Beta-Blockern gegen Herzinsuffizienz, der Einsatz von Lithium gegen bipolare Störungen. Das beruhte ebenso auf ungeplanten Beobachtungen wie der gegenwärtige Einsatz von Viagra, der ja eigentlich als Medikament gegen koronare Herzerkrankungen gedacht war. Und charakteristisch für solche Entwicklungen ist ja die Entwicklung des Human-Genom-Projekts. Dieses hat ja jedenfalls bislang kaum die praktischen Erfolge gebracht, die man 1990 oder in den frühen 1990ern vorgesehen hatte, aber dafür hatte es andere völlig unvorhergesehene Wirkungen. Was war angestrebt worden? Angestrebt worden war, dass die Entzifferung des menschlichen Erbguts neue Behandlungsmethoden für Erkrankungen bringt. Aber der Erfolg auf diesem Felde war bisher ziemlich vernachlässigbar. Stattdessen hat das Human-Genom-Projekt erstens einen Paradigmenwechsel im Verständnis des Erbguts des Menschen produziert, während zuvor die Unterschiede zwischen Menschen eher angenommen worden waren im Bereich einzelner Nukleotide, sogenannte SNPs, kleiner Bereiche, hat sich seitdem die Vorstellung durchgesetzt, dass die Wechselwirkung von Gensequenzen von ganz wesentlicher Bedeutung ist. Es hat sich also so ein holistisches Bild des Erbguts herausgebildet. So, das ist eine ganz wichtige Sache, aber niemand hatte das sozusagen in den 90ern irgendwie auch im Blick. Dann hat das Human-Genom-Projekt zum Beispiel umstürzende Wirkungen auf die Rekonstruktion von Entwicklungslinien von Spezies oder von Populationen gehabt. Ja, ich finde es einen bemerkenswerten Umstand, dass wir Europäer bis zu 2% des Erbguts des Neandertalers in uns tragen. Und ich finde es auch eine beachtenswerte Erkenntnis, dass die die neolithische Revolution, also der Einzug von Ackerbau, Viehzucht, Töpferei, nicht durch sozusagen einen Lernprozess sich in Europa verbreitet hat, sondern einfach durch eine physische Ersetzung der alten Jäger- und Sammlerbevölkerung durch neue Einwanderer aus dem Mittleren Osten. Das sind Erkenntnisse, die wir sozusagen aus der Rekonstruktion von Gensequenzen gewinnen. Und nichts von dem hatte man vor 25 Jahren eben auf dem Schirm. So, also entsprechend besteht die Schwierigkeit einer umfassend bedarfsgetriebenen Forschungsagenda in der unzulänglichen Berücksichtigung der Erfüllbarkeit vorgegebener Forschungsziele. Bedarfsorientierte Forschung formuliert eben, reagiert auf Bedarf und orientiert sich nicht an der Lösbarkeit. Und manchmal ist das folgenlos, aber manchmal führt das eben auch zum Scheitern der entsprechenden Projekte. Also unter günstigen Umständen ist das realisierbar. Geplante Forschung kann gelingen, aber man kann sich eben nicht darauf verlassen. So, das bringt wieder die Forschungsfreiheit ins Spiel. Wir haben eine gemischte Erfolgsbilanz dieser sozusagen fokussierten Forschung zu praktisch relevanten Problemen. Und diese gemischte Erfolgsbilanz, die lässt jetzt umgekehrt die Forschungsfreiheit wieder zu einer wichtigen Option werden. Es ist eben im Vorfeld gar nicht klar, oft unklar, ob man einen richtigen Ansatz zur Lösung eines praktischen Problems verfolgt oder ob man vielleicht in eine ganz falsche Richtung geht. Ja? Und Forschungsfreiheit ist unter solchen Bedingungen deshalb wichtig, weil sie typischerweise das Feld der Optionen, die überhaupt verfolgt werden, erweitert. Insbesondere schafft Forschungsfreiheit die Möglichkeit, überraschend auftauchenden Gelegenheiten nachzugehen. Ich hatte ja auf diese unvorhergesehenen Wirkungen von Medikamenten schon verwiesen, die sich im Verlauf von Studien ergeben hatten. Und wenn Wissenschaftler die Chance haben, solchen neu sich auftuenden Möglichkeiten nachzugehen, dann erhöht dies tendenziell eben die praktische Fruchtbarkeit der Forschung. Wir beobachten in der Grundlagenforschung, dass die Forschungsfreiheit zur Ausbildung einer Pluralität von Forschungsansätzen führt. Also wenn Forschung unter Unsicherheit betrieben wird, dann entstehen in aller Regel konkurrierende Forschungsansätze, die eben entsprechend einem Problem aus einer Vielzahl von Perspektiven beizukommen versuchen. Und dieser Pluralismus ist eine erfolgversprechende Strategie, gerade weil er sozusagen verschiedene Möglichkeiten ins Auge fasst und deshalb die Chance einer Lösung erhöht. Und das tritt bei einer sich selbst überlassenen wissenschaftlichen Gemeinschaft ohne weiteres Einwirken ein. Die Leute haben verschiedene Vorstellungen davon, was eine erfolgsversprechende Lösung ist, welche Ansprüche eine Lösung haben soll. Das ist etwas, was Kuhn immer betont hat. Es gibt aber auch stärker pragmatische Argumente, die das zeigen und sich auch tatsächlich dann realisiert finden. Es ist ja so, dass wenn man im Mainstream mitschwimmt, man zwar eine größere Chance hat, auf die Lösung zu stoßen, weil die Mehrheit dann meistens klüger ist, nicht immer. Aber wenn man sozusagen mit der Mehrheit schwimmt, dann ist der eigene Beitrag, den man erwartbar leisten kann, auch eher gering. Wenn man eine Außenseiterposition einnimmt, dann ist die Chance des Erfolgs vielleicht geringer. Aber wenn man es schafft, dann ist man sozusagen allein hier der große König. So, und dann verteilt sich das eben so ein bisschen auf eine Mehrzahl von Ansätzen. Das ist das, was da weiter oben mit einer gewissen bildnerischen Ungeschicklichkeit versucht habe darzustellen. Eine sich selbst überlassene Forschungsgemeinschaft unter Unsicherheit spaltet sich auf und das ist eine gute Sache. Das ist etwas, was aus erkenntnistheoretischem Blickwinkel optimal ist. Wenn umgekehrt sozusagen Freiraum fehlt für die Forschung, dann ist man schnell auf einen einzigen Ansatz verpflichtet, was gewissermaßen der Chef jetzt gerade vorsieht. Und dann hat man nicht diese sozusagen kreativitätssteigernden Optionen der Vielfalt. So, in solchen Fällen ist Forschungsfreiheit ein Element der Begünstigung des Erfolgs. Ein zweiter Punkt ist, dass breit gestreute Forschungsansätze wie sie eben durch Forschungsfreiheit erzeugt werden. Wie gesagt, von großer Bedeutung ist, um die Nachhaltigkeit anwendungsorientierter Forschung zu sichern. Ich hatte gesagt, Anwendungsinnovativität bedeutet, dass die Wissensgrundlagen für eine Innovation, für eine Neuerung im Forschungsprozess selber geschaffen werden, sodass man dazu keine Grundlagenforschung braucht. Aber es muss vermutet werden, aufgrund einer Betrachtung vieler solcher Fälle, dass diese Wirkung, dass dieser Effekt nicht stark genug ist, um wirklich das System des Wissens hinreichend breit zu halten und geeignet für immer neue Herausforderungen. Also jedenfalls finden wir einige Fälle, wo die praxisorientierte Forschung das nicht hat leisten können. Das heißt, das praktische Projekt scheiterte und der Erfolg stellte sich dann erst ein nach einer Phase der Grundlagenforschung, die auch explizit als Grundlagenforschung ausgewiesen wurde. Also wir haben die Forschung zu Fusionsreaktoren in den 1980er Jahren, die war in eine Sackgasse geraten, weil die Probleme mit den Turbulenzen des Plasmas viel schwieriger waren, als man sich das vorher vorgestellt hatte. Und Ergebnis war dann, dass man zunächst einmal sozusagen ans Reißbrett zurücktrat, ja, und Plasmawissenschaft als eine Art von akademischer Disziplin schuf. Ja. Und dadurch sollte man sozusagen all die Fehler und Unzulänglichkeiten beheben, die durch eine voreilige Verpflichtung auf die praktische Nutzung eben zustande gekommen war. Und ein weiteres Beispiel, das ist jetzt das Rechte, das ist das Gentherapie, bei der ein fehlerhaftes körpereigenes Gen ersetzt wird durch ein Gen, das mit einem Virus in eine Zelle eingeschleust wird. Und in den 1990er Jahren hatte man dieses Projekt als erfolglos abgebrochen. Entweder waren keine Wirkungen beobachtet worden oder sozusagen überschießende Wirkungen. Schlimme Immunreaktionen, Krebs, alles Mögliche. So, da haben wir auch gesagt, nee, wir müssen zurück ans Reißbrett. Und es ist so, dass man sozusagen nach einer langen Phase sozusagen der Grundlagenforschung dann jetzt wieder dazu übergeht, seit 2010 sozusagen die ersten anwendungsorientierten Forschungsprojekte durchzuführen. Das heißt, man hat erstmal explizit die Anwendungsorientierung suspendiert. Ja? Und man hat sozusagen die Themenwahl zurückgegeben an die wissenschaftliche Gemeinschaft. Ja? Und das heißt, man hat sozusagen hier auf Forschungsfreiheit gesetzt. Ja? Und in diesen beiden Fällen dann auch ganz erfolgreich. So, also das ist sozusagen ein Punkt, wo dann Forschungsfreiheit an kritischen Stellen eben durchaus von Bedeutung war und ist. Ich will noch ein weiteres Thema nennen hier, nämlich nicht-utilitäre Vorzüge der Forschungsfreiheit. Es ging ja bisher in den beiden vorangegangenen Abschnitten um die praktische Fruchtbarkeit von Forschungsfreiheit. Ja, also, und dann war eben der Punkt der, dass Forschungsfreiheit als Teil der Grundlagenforschung für praktisch fruchtbare Lösungen nicht unabdingbar ist. Es geht vielfach ohne, aber manchmal braucht man es eben doch. Und deshalb ist Forschungsfreiheit eben wichtig. Ne? So, das war das Argument. Und ich will jetzt auf den kulturellen Gewinn hinaus, den eine selbstbestimmte Problemwahl, wie sie eben in Forschungsfreiheit mit der Forschungsfreiheit verbunden ist, auf den kulturellen Gewinn, der daraus erwächst. Grundlagenforschung wählt ja gerade ihre Themen unabhängig von der gesellschaftlichen Dringlichkeit. So, es ist sicher keine gute Strategie, sämtliche Probleme der Wissenschaft auf diese Weise zu bearbeiten. Das bringt Wissenschaft in den Elfenbeinturm und die Kritik daran ist durchaus berechtigt. Aber die selbstbestimmte, die erkenntnisorientierte Wahl von Forschungsfragen bringt einen wichtigen kulturellen Vorteil mit sich. Dann nämlich kann Wissenschaft Probleme aufwerfen, Probleme bearbeiten, für deren Lösung niemand zu zahlen bereit ist. Robert Merton, der bedeutende Wissenschaftssoziologe Robert Merton, hat vor 80 Jahren die Wissenschaft auf die organisierte Skepsis verpflichtet. Wenn man diese Verpflichtung Leben einhauchen will, dann muss man der Wissenschaft das Recht zugestehen, Probleme aus ausschließlich erkenntnisorientierten Gründen zu bearbeiten, weil erst dadurch die Wissenschaft das Recht erhält, unbequeme Wahrheiten aufzudecken. Auch dann, wenn Öffentlichkeit und Politik beruhigende Täuschungen bevorzugen. Dies beinhaltet eine Absage an Bestrebungen, Fragen von der Forschungsagenda herunterzunehmen, die von bestimmten Bevölkerungsgruppen als verletzend empfunden werden. Janet Kourani will biologische Untersuchungen von mentalen Unterschieden zwischen Geschlechtern ausschließen. Philipp Kitscher plädiert dafür, Vergleiche zwischen mentalen Eigenschaften ethnischer Gruppen zu unterlassen. Ich will diese Projekte keinesfalls propagieren. Es gibt jedoch einen tiefergehenden Grund, warum ich denke, dass trotz des möglichen Schadens, den solche Forschungsprojekte oder Forschungsergebnisse für die Gesellschaft mit sich bringen, ein aktiver Ausschluss solcher Projekte unangebracht ist. Die dahinterstehende Frage ist ja, ob die Wissenschaft der Gesellschaft Wahrheiten zumuten darf, die von der Gesellschaft selbst als sozial zersetzend aufgefasst werden. Die Wissenschaft ist ja durch die erwähnte Vorgabe von Merton sozusagen organisierte Skepsis zu betreiben. Die Wissenschaft ist ja gehalten, nicht vor dem zurückzuschrecken, was durch Tradition geehrt ist. Nicht vor dem Heiligen das Knie zu beugen. Und erst durch die Möglichkeit einer eigenständigen Forschungsagenda wird diese Verpflichtung lebendig. Die Wissenschaft beansprucht entsprechend auf dieser Grundlage das Recht, nicht kundenfreundlich zu sein. Warum? Nun, für ein solches Vorrecht gibt es in meinen Augen einen guten Grund. Viele der Kränkungen des Menschengeschlechts haben sich als Beginn einer Emanzipationsgeschichte erwiesen. Das fängt an mit der klassischen Dreiheit von Kopernikus, Darwin, Freud, bei denen jeweils die Verletzung der Selbstliebe des Menschen den Beginn einer intellektuellen Bereicherung bildete. Zwar werden Zumutungen durch die Wissenschaft nicht in allen Fällen solche heilsamen Wirkungen entfalten, aber diese förderlichen Fälle sind eben im Vorfeld kaum zu ermitteln. Deshalb plädiere ich eben im Gegensatz zu Kourani, Kitscher und anderen dafür, dass die psychischen und die sozialen Kosten wissenschaftlicher Wahrheiten von der Gesellschaft zu tragen sind und dass diese Wahrheitskosten also nicht durch eine vorbeugende Einschränkung der Agenda vermieden werden. Das ist der Preis der Forschungsfreiheit. Aus dieser Freiheit erwächst umgekehrt auch eine Verantwortung. Wissenschaft ist ein mächtiger Faktor geworden, der zum Wohl, aber auch zum Verderben der Menschheit eingesetzt werden kann. Deshalb werden völlig zu Recht ethische Gesichtspunkte an die Forschung herangetragen. Ethische Gesichtspunkte, die bestimmte Forschungsziele und bestimmte Forschungsmittel ausschließen. Also in Deutschland ist zum Beispiel das Klonieren von Menschen verboten, Eingriffe in die Keimbahn sind verboten. Ein problematischerer Fall ist der 2011 von dem Rotterdamer Forscher Ron Fouchier künstlich erzeugte Stamm von Grippeviren, der zumindest bei Frettchen hochinfektiös und in hohem Grade tödlich war. Und im Anschluss daran entspann sich eine Debatte darüber, ob Fouchier seine Beschreibung der Herstellung dieses Stamms veröffentlichen dürfte oder nicht. Und die Begründung für diese Einschränkung lautete, dass damit eine Anleitung für Bioterroristen bereitgestellt werde. Die am häufigsten von Wissenschaftlern in dieser Debatte vertretene Ansicht war, dass Wissenschaft ihrer Natur nach auf Öffentlichkeit verpflichtet sei. Machte man die wissenschaftliche Gemeinschaft zu einer Geheimgesellschaft, so verriete man den wissenschaftlichen Erkenntnisauftrag. Diese sehr starke Akzentuierung der Forschungsfreiheit, die ja mit Leib und Leben spielt, geht in meinen Augen zu weit. Ein verantwortungsvoller Umgang mit dem Gefährdungspotenzial der Forschung verlangt eine Beschränkung der Forschungsfreiheit bei absehbaren Gesundheitsgefahren. Das ist der Schritt, den die Biowissenschaft 1975 in einer inzwischen legendären Konferenz in Asilomar in Kalifornien getan hat, als sie sich auf ein Moratorium für riskante gentechnische Forschung verständigte, bis entsprechende Sicherheitsstandards verabschiedet, ausgearbeitet und umgesetzt waren. Und ein solcher Beschluss hätte wohl auch beim Rotterdamer Supervirus nahegelegen. Gesellschaftliche Einschränkungen der Forschungsfreiheit bei Vorliegen von Gefahren sind berechtigt, weil die Ressourcen für die Forschung von der Gesellschaft bereitgestellt werden und die Gesellschaft entsprechend ein Recht hat, dass gefährliche Entwicklungen unterbleiben und dass Chancen genutzt werden. Diese Position läuft entsprechend darauf hinaus, dass psychische Verletzungen, soziale Verletzungen hinzunehmen sind, wenn sie durch Forschung erzeugt werden, dass physische Verletzungen hingegen nicht hinzunehmen sind. Der Grund für die Grenzziehung der Forschungsfreiheit an dieser Stelle ist die parallele Grenze bei der politischen Meinungsfreiheit. Diese beinhaltet das Recht, solche Positionen anzugreifen, die von anderen Menschen geschätzt werden, und schließt entsprechend auch ein Recht auf psychische Verletzung ein. Aber die Meinungsfreiheit deckt keinesfalls physische Angriffe auf andere Menschen. Und gerade so verläuft auch die Grenze der Forschungsfreiheit. Forschungsfreiheit ist daher auch eine individuelle Verpflichtung für einzelne Wissenschaftler, eine Verpflichtung zur Selbstbeschränkung. Aber daneben tritt noch die Verpflichtung sozusagen auf die Sicherstellung einer Pluralität von Perspektiven. Ich hatte ja gesagt, die Forschungsfreiheit ermöglicht diesen größeren Freiraum. Dann entsteht die Verpflichtung, diesen auch zum Tragen zu bringen. Wir haben ja in vielen Bereichen eine sehr eng fokussierte, eingeschränkte Forschung. In der Medikamentenentwicklung zum Beispiel haben wir eine Engführung auf Krankheiten der reichen Länder und auf ertragreiche chronische Erkrankungen. Forschungsfreiheit ist dann auch als Verpflichtung zu verstehen, Wege außerhalb dieser ausgetretenen Pfade zu suchen, also die Chance zur Pluralität, die Forschungsfreiheit mit sich bringt, auch tatsächlich zu nutzen. So, ich fasse zusammen. Also Ergebnis der Erörterung, die ich hier versucht habe, ist, dass die Forschungsfreiheit, oder eines der Ergebnisse ist, dass die Forschungsfreiheit unter den Bedingungen der Gegenwart eher zurücktritt. Private Forschung, privat finanzierte Forschung, aber auch öffentliche Forschung unterliegt häufig engen thematischen Vorgaben, die sich dann eben an den wirtschaftlichen Aussichten orientieren, die sich an der gesellschaftlichen Dringlichkeit orientieren. Solche Einschränkungen, solche Vorgaben werfen aus dem Blickwinkel der praktischen Fruchtbarkeit der Forschung oft keine Probleme aus. Also geplante Forschung ist nicht selten erfolgreich. Allerdings ist umgekehrt Forschungsfreiheit an kritischen Stellen durchaus von Belang. Also ganz, ganz wesentlich. Forschungsfreiheit bringt inhaltlich breit gestreute Forschungsanstrengungen hervor und diese Pluralität ist gelegentlich völlig unabdingbar für die nachhaltige praktische Fruchtbarkeit der Wissenschaft. Und vielleicht noch wichtiger ist, dass sich in der Forschungsfreiheit eine Autonomie des wissenschaftlichen Fragens ausdrückt. Und diese Autonomie ist auch ein wichtiger Beitrag zur Sicherung der Glaubwürdigkeit der Wissenschaft. Er stärkt die kulturelle Rolle der Wissenschaft als einer eigenständigen, kritischen Stimme, weil nur eine selbstbestimmte Forschung unter Umständen unbequeme Fragen aufwerfen kann, entsprechend Forschungsfreiheit eine unerlässliche Bedingung für die Erfüllung dieser kulturellen Aufgabe ist. Letztlich ist Forschungsfreiheit dann aber eben nicht schrankenlos. Sie findet ihre Grenze in ethisch begründeten Einschränkungen der Fragestellungen und der Forschungsmittel. Mein Plädoyer ist aber dann, der Forschungsfreiheit in dieser Hinsicht einen möglichst großen Spielraum einzuräumen und erst beim Risiko einer physischen Gefährdung der Menschen eine Grenze zu ziehen. Diese Grenze eigentlich deutlich zu ziehen. Danke Ihnen.